König David. Aber eben noch nicht König David. David. Irgendwann ist wieder der König. Wenn es dann so weit ist. Momentan sind wir noch auf dem Weg mit ihm zu seinem Königtum. Und wir wollen, müssen einfach mal weiter schauen, wie es weitergeht. Er ist ja gesalbt worden, hey zu den Schafen. Dann ist, weil er ein Worship oder ein guter Liedesinger war, ist als Hof gekommen. Und hat dort nachher eine Militärkarriere angefangen. Ist erfolgreich gewesen. Immer weiter raufgekommen. Stress gegeben mit der Zeit. Stress kam mit seinem Chef, ziemlich. Der hat ihn entfernt und hat ihm andere Aufgaben gegeben. Und er hat nachher die Tochter vom Chef erobert. Super. Der Sohn vom Chef war ein guter Freund von ihm. Der Chef hat wirklich Stress mit ihm. Und das ist die Situation, in der wir drin sind. David, als erfolgreicher Kriegsmann, mit echt Stress mit seinem Chef, König Saul. Und jetzt kommt eine Szene, eine Phase, ein Abschnitt, wo einfach die aus dem Königshaus dem David wirklich helfen. Und ich glaube, dass das für den König Saul noch nicht ganz einfach war, aber das interessiert mich recht wenig. Mich interessiert wirklich vor allem der Saul in dieser Geschichte, der David, sorry, in dieser Geschichte, was dem Saul, ja. Viele davon haben wir schon gehört. Ich werde mit euch jetzt einfach mal Kapitel 19 lesen und dann werden wir ein paar Gedanken mit euch teilen zu diesem Abschnitt von dem her. 1. Samuel 19, folgende. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten davon, dass er David töten wolle. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Jonathan sagte ihm weiter und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dass er dich töte. Nun so hüte dich morgen früh und bleib verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen, mich neben meinen Vater stellen auf dem Felde, wo du bist, und über dich mit meinem Vater reden. Und was ich erfahre, will ich dir kundtun. Und dann redet das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knecht David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein Leben gewagt, den Philister erschlagen und er hat großes Heil für ganz Israel vollbracht. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Da hörte Saul auf die Stimmen Jonathans und schwor, so wahr er lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan David und sagte ihm alle diese Worte und brachte ihn zu Saul und David diente ihm wie früher. Es erhob sich aber wieder ein Kampf und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und schlug sie so hart, dass sie vor ihm flohen. Aber der böse Geist vom Herrn kam über Saul und Saul saß in seinem Hause und hatte einen Spieß in der Hand. David aber spielte mit der Hand auf den Seiten. Und Saul trachte nach, David mit seinem Spieß an die Wand zu spießen. Er aber wich aus vor Saul und der Spieß fuhr in die Wand. David aber floh und entrann in jener Nacht. Saul sandte aber Boten zu Davids Haus, ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Doch Michal, Davids Frau, sagte es ihrem Mann und sprach: Willst du dich nicht diese Nacht dein Leben retten, so musst du morgen sterben. Da ließ ihn Michal durchs Fenster hinab, dass er hinging und floh und entrann. Dann nahm Michal den Hausgott und legte ihn aufs Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten und deckte ihn mit einem Kleid zu. Da sandte Saul Boten, David zu holen, sie aber sprach, er ist krank. Saul sandte abermals Boten, nach David zu sehen und sprach, bringt ihn her, mitsamt dem Bett, dass er getötet werde. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag der Hausgott im Bett und das Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten. Da sprach Saul zu Michal, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entrinnen lassen? Michal sprach zu Saul, er sagte zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. David aber war geflohen und dran und kam zu Samuel nach Rama und sagte ihm alles, was ihm Saul angetan hatte. Und er ging mit Samuel und sie blieben zu Najot. Und es wurde Saul angesagt, siehe, David ist zu Najot in Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie haben die Schar der Propheten in Zerdrückung und Samuel an ihre Spitze. Da kam der Geist Gottes auf die Boten Sauls, da sie in Verzückung gerieten. Als das Saul angesagt wurde, sandte er andere Boten. Die gerieten auch in Verzückung. Da sandte Saul zu den Ballboten, die gerieten auch in Verzückung. Da ging er selbst nach Rama und als er zum großen Brunnen kam, der in Sechu ist, fragte er, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe, zu Najot in Rama. Und er ging dorthin, nach Najot in Rama und der Geist Gottes kam auch über ihn und er ging einher in Verzückung. bis er nach Najot in Rama kam. Da zog er auch seine Kleider aus, war in Verzückung vor dem Samuel und fiel hin und lag nackt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man, ist Saul auch unter den Propheten. Okay. Der Abschnitt von heute. Interessant, interessant, interessant. Das hätte ich mal behaupten. Und es waren ganz spannende Sachen drin, wo wir kommen, einfach zeigen, wie der David in dieser Zeit unterwegs war. Aber bevor ich meine Gedanken äußere, möchte ich meiner Frau die Möglichkeit geben, ihre Gedanken dem Abschnitt zu äußern.
Der David und der Jonathan. Der Jonathan, wo der David wirklich gern hat. Es ist schon vorher, er hat nicht ins Herz geschlossen. Es ist nicht so viel, wie der David in der Beziehung mit dem Jonathan war, aber der Jonathan hat der David wirklich gern. Einfach dann, wo sie sich getrennt haben, also es kommt dann später noch heiss, dass der David mega fest brüllt hat. Aber da zu dem Punkt schon nicht so viel. Aber es sind Freunde gewesen. Eigentlich die Freundschaft der Bibel, die so beschrieben wird, genau. Und der Jonathan riskiert für einen David Beziehung zu seinem Vater. Er steht in Rissien, sagt dem Vater, lass bedrohen nicht, er hat ihn auch nicht bedroht. Im Gegenteil, er ist er nützlich. Und versucht eigentlich so das Boshafte im Saul auszurotten, wo gegen David ist. Und es gelingt ihm auch. Saul sagt, nein, der David tut ihn nicht. Es ist ihm gelungen, er ist in Rissien gestanden. Er ist nicht gegen Jonathan gekommen. Später mal hat er es noch einmal gemacht und dann ist dann auch ein Pfeil gegen Jonathan gekommen. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mir ist das so wie, der Jonathan riskiert wirklich etwas für seinen Freund David. Er steht in Riss, er redet für ihn, aber er bleibt unserem Einflussbereich vom Saul. Der Saul sagt immer noch, was läuft im Jonathan sein Leben in. Bringt ihm natürlich auch viel Gutes. Dann Michal, wo der David ja auch sehr gerne hat, hat sie in der Zwischenzeit zum Mann bekommen. Sie hat sich verliebt in den. Der David hat die Vorhüte gebracht und jetzt sind die geheiratet und leben zusammen. Und dann rettet Michal das Leben. Wo dann Saul den Pfeil geschossen hat, sagt sie einfach, schau, jetzt morgen kommst du um. Jetzt musst du flüchten. Sie hilft ihm zu flüchten. Der Saul schickt seine Leute. 1, 2, 3. Und bis sie dann merkt, dass der David gar nicht um ist. Und der David ist geflüchtet. Michal hat gelogen. 2 Mal. Zuerst wegen David und dann wegen ihr vor dem Saul. Der Marc sagt dann noch etwas mehr über das. Es ist mir einfach noch wichtig, so im Reich Gottes und sowieso im Leben, es gibt nicht einfach schwarz oder weiß. Es ist nicht immer, du darfst nicht lügen und du darfst gar nie lügen. Der Marc erzählt das, er sagt, gar jetzt nicht mehr rein. Und gleich, Michal hat eigentlich nicht, hat es gut gemacht. Sie hat es richtig gemacht und hat den David gerettet. Ist aber auch nicht aus dem Einflussbereich vom Saul. Das ist mir ganz wichtig für unser Leben. Unter welchem Einflussbereich stehst du? Ich merke wieder, Jonathan und Michal sind wirklich 2 gute gewesen. Immer wieder. Der Jonathan ist so zum David gestanden. Der Jonathan hat so viel Gutes gemacht. So viel auch mit dem Herr, aber hat den Einflussbereich nicht gewechselt. Michal dasselbe. Später mal beim Tanz, wo der David tanzt hat vor der Bundeslade, ist sie einfach daheim geblieben und hat zum Fenster ausgeschaut. Dann haben wir schon überlegt, sie hat nicht wirklich aktiv sich beteiligt am Reich Gottes. Sie ist daheim, sie hat zum Fenster ausgeschaut, hat ihn verachtet und hat mir nachher gesagt, hey, das kannst du nicht machen. Aber sie hat gute Taten da. Aber sie ist nicht unter dem Einflussbereich vom Vater weggekommen. Dann, der David ist weg. Der David hat schon Menge Schlacht, der hat Erfolg gehabt, der hat sein Geld verdienen gehabt mit diesen Philisterkämpfen. Und er hat mehrere Möglichkeiten gehabt jetzt. Er hat gemerkt, hey, der Saul will mich töten, er hat gewusst, ich habe eine Berufung. Ich habe mir überlegt, er hat genug Geld auf der Seite gehabt, um sich mal ein Zeitchen abzusetzen in ein Wellnesshotel. Er hat sogar auf Philisterseite rüber können, da wäre er ganz sicher gewesen. Dort rüber, jetzt kommt mal zu uns, hat sich ein schönes Hotel leisten können. Er hat können, hey, zum Vater gehen. Andere Möglichkeit, hey, zum Vater und sagen, los, der Saul bringt mich um. Ich komme wieder heim, kann schon füten. Er hat können, hey, zu den Brüdern gehen. Er hatte viele grosse Brüder, Kriegsmänner. Er hat gesagt, so, komm, jetzt machen wir einen Aufstand. Jetzt schauen wir mal, ihr wisst, die Frauen haben gesungen. Der Saul hat 1000 geschlagen, ich 10.000. Wir haben die Frauen auf meiner Seite. Ein paar bringen wir auch noch über. Und dann machen wir Aufstand, jetzt längt es. Jetzt zeigen wir ihm Saul mal, wo der Bartli den Most holt. Wäre auch eine Variante gewesen. Er hätte einfach selber können irgendwie ein paar Kollegen suchen. Und dann mal ins Schilling rennen. Sagen, schau, immer ich werde bedroht und. Er hätte sich zurückziehen in eine Höhle und sagen, ja, der Herr hat mir versprochen, König zu werden. Was ist jetzt geworden? Jetzt bin ich hier schon, weiß nicht wie viele Jahre an dem Hof. Machen mega gute Schlachten, gewinnen immer. Also sollte man niemand danken. Saul sagt nicht danken, nein. Er wird sogar verrückt auf mich. Wo soll das noch herführen? Und jetzt mache ich gleich eine Karriere als Musiker. CD. Jetzt mache ich eine CD mit dem Harfenspielen. Hätte er auch können. Jetzt gehe ich als Dichter, werde Journalist, schreibe Psalmen und verschicke sie. Er hat ganz, ganz viele Möglichkeiten gehabt. Und du hast auch ganz viele Möglichkeiten, wenn du bedroht wirst. Wenn der Pfeilnachter fliegt, äußerlich oder innerlich, hast du auch ganz viele Möglichkeiten. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und genau hier passiert es. Er hat etwas gemacht, was Saul nie gemacht hat. Nicht einisch. Der David ist als einzig richtiger Ort. Er ist zum Samuel. Er ist zu dem, der die Berufung mal ausgesprochen hat. Er ist zum Herr. Er ist ab zum Samuel. Weisst du, wie manchmal hätte Saul dorthin sollen? Nicht einmal. Und das wird auch in deinem Leben den Unterschied machen. Er ist ab zum Samuel und ist dich gefragt. Hat ihm alles erzählt, was passiert ist. Glaubt mir, es hat viel einfachere Wege gegeben für David. Hey zum Vater. Dort wäre schon gekocht gewesen, er hätte nur mehr hinsitzen können. Und dann hat er gesagt, hey, schön, bist du drin, ist Moment, ist ja so lange nicht mehr. Und hat dann können ins Skilager rennen und hat die ganze Familie auf seiner Seite gehabt. Die hat dann alle gesagt, der Saul ist einfach ein Trottel. Der Samuel hat den Saul sehr gern gehabt. Der Samuel hat nicht gesagt, der Saul ist einfach ein Trottel. Ich weiss nicht, steht nicht, was ihm der Samuel gesagt hat. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass er einfach gesagt hat, David, du bist zu 100% im Recht und. Sondern er hat die Situation angeschaut. Der David hat das einzig Richtige gemacht. Er ist ab zum Samuel. Es hat im Psalm 59, 17 und 18, der Psalm ist in dieser Zeit geschrieben worden, hat David in dieser Zeit geschrieben worden, wo wir jetzt gerade sind, wo er auf der Flucht war, heisst es, ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Er hat nicht angefangen am Herz zu zweifeln. Er hat nicht gesagt, du hast mir den König verheißen und jetzt so etwas wird gar nie klappen. Er ist auch nicht erzählen, der Saul ist irgendetwas. Nichts. Er ist einfach ab und ist zu dem Samuel und hat dort mal sein Herz ausgeschüttet. Dann der Saul hat es gehört, nach langem haben wir ja gehört und er hat gemerkt, dass das Bett leer ist. Und dann hat er gefragt, wo ist er? Er ist zum Samuel, also hat er die ersten geschickt. Die sind in Verzückung gekommen, hat er die zweite Gruppe geschickt, die auch, er hat die dritte Gruppe geschickt. Und dann ist mir das Büchli sind gekommen, wie es Grusi hatte. Dann hat er gesagt, Jockeli muss ein Bierli schütteln, die Bierli wollen nicht fallen. Zuletzt muss der Meister selber gehen. Das ist passiert. Der Saul musste selber gehen. Der Saul musste selber gehen. Er ist gegangen und dann nach mir hat der Saul die ultimative Gottbegegnung. Er kommt die verzückigen Leute her. Dann habe ich mir überlegt, hat er das nicht schon mal gehabt? Am fast genau gleichen Ort. Im 1. Samuel 10 heißt es: Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Er hat ein anderes Herz bekommen. Und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tag. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihnen eine Prophetenschar entgegen und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Als aber alle, die ihn von früher gekannt hatten, sahen, dass er mit den Propheten in Verzückung war, sprachen die Leute untereinander, was ist nur mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Genau der gleiche Satz. Dann haben sie es gesagt und jetzt ist manches Jahr dazwischen. Der Saul hat etwas erreicht in dieser Zeit. Darum finde ich es noch interessant, dass er nackt eingelegen ist. Ein Kleider hat manche Uniform gehabt, hat manche gute Rüstung bekommen in der Zwischenzeit. Aber er ist nackt vor dem Herr gelegen. Arm und bloß. Und das wäre im Saul seine Möglichkeit, sich zu erinnern, was hat er eigentlich für eine Berufung. Was war eigentlich denn, wo er ein anderes Herz bekam? Und spätestens jetzt hat er müssen merken, dass sein Herz total daneben ist. Dass er gegenherrscht. Dass er nie nach Rat gefragt hat. Dass er Samuel nie einbezogen hat. Wo er doch Berufung bekommen hat. Als er immer nach seinem eigenen Zeug geschafft hat. Und jetzt hat er die Möglichkeit zu merken, da habe ich angefangen. Jetzt bin ich wieder am gleichen Ort. Vielleicht würde ich gescheiter noch einmal anfangen. Vielleicht würde ich gescheiter endlich mal Buss tun über all das Seich, das gelaufen ist. Die 24 Stunden, die er gelegen ist, haben ihm David die Möglichkeit gegeben, zum Weitergehen. Er ist mal weitergeflüchtet. Und im Saul hat es keine Veränderung ausgelöst. Nichts, nada. Er ist wieder heim und wieder König gewesen und hat nicht umgekehrt. Er hat, ja, ich habe mir dann schon überlegt, ja, wo wird ich beeinflusst? Wer beeinflusst mich? Komme ich unter den Bereich führen? Weißt du, Jonathan und Michael haben gute Sachen gemacht. Wirklich. Sind keine. Der Jonathan war ganz, ganz ein cooler Typ gewesen. Der hat gute Sachen gemacht. Da ist er hergestanden, er hat auch getraut hergestanden. Es hat nicht Menge getraut, vor Saul zu stehen und zu sagen, was er denkt. Jonathan hat es gemacht. Jonathan hat Heldentaten vollbracht. Aber was wäre mit dem Jonathan seinem Leben passiert, wenn er dann gesagt hat, wo der David geflüchtet ist, ich komme mit. Es ist mir egal, der Reichtum und der Erfolg, der mir bevorsteht. Er hat ohne etwas müssen gehen. Wenn er einfach mit wäre mit dem David und gesagt, hey komm, jetzt gehen wir zu dem Samuel, ich will auch wissen. Ich will auch eine Berufung für mein Leben. Ich will auch mehr von dem Reich Gottes. Was wäre mit dem Michael passiert, wo ihm David seine Frage war, wenn sie gesagt hat, hey komm, wir gehen zusammen. Wenn der Vater merkt, dass ich beschissen habe, dann komme ich auch noch dran, dann muss ich noch lügen, das will ich nicht. Ich komme mit. Ich bin deine Frau, jetzt gehen wir zusammen zum Samuel. Ich will wissen, ob du König wirst. Ich will wissen, wer der Herr wirklich berufen hat. Ich will wissen, wo mein Weg durchgeht, wo ich helfen kann im Reich Gottes. Haben sie nicht gemacht. Nur der David. Der David ist ab und ist an das richtige Ort. Unter welchem Einflussbereich stehst du? Wer beeinflusst dich? Der David konnte Angst bekommen, Panik. Und sich zurückziehen. Er konnte sagen, ich bin Opfer hier. Die sind auch so fies zu mir. Absolut, sind sie gewesen. Er konnte sagen, hey, das Geld, das ich jetzt schon verdient habe, nehme ich und mit dem gehe ich. Er konnte rebellieren und Aufstand machen und dagegen kommen. Er konnte die Macht wollen. Er konnte Karriere wollen. Er konnte verzweifeln in sich hinein und sich einfach zurückziehen und sagen, mir hat niemand mehr etwas zu sagen. Woher gehst du, wenn du in Bedrängnis kommst? Suchst du den Herr? Oder tust du auf irgendwelche Emotionen und gerade die nächstliegenden Sachen bauen? Suchst deine Kollegen, suchst deine Familie, suchst deine Emotionen, deine Gefühle, suchst deine Ängste, deine Minderwerte, deine Stolz. willst du einfach Macht? Was passiert mit dir? Wer bist du vor dem Herr? Auf das kommt es darauf an. Dort, wo der Saul einfach am Boden liegt. Was war dort noch vom Saul? Was wäre noch vom David? Welche Herrschaft wollen wir in unserem Leben? Bestimmst du allein? Draussen sieht man das auch manchmal gerade nicht. Du allein bestimmst, wer ist mein Herr? Wer regiert? Wo komme ich in Bewegung? Woher gehe ich, wenn ich in Not komme?
David hat gewusst, wo er her muss, wenn er in die Not kommt, ist zum Herr gegangen. Ich werde sicher noch einiges mehr über das sagen, weil das schon noch ein Schlüssel ist. Aber zu mir hat das sehr gut betont, weil das ist, denke ich, etwas vom Wichtigsten im ganzen Text. Und ich werde euch noch ein paar interessante Details mit euch anschauen. In dem Werdegang, von dem Weg, bis der David dann schlussendlich beim Samuel landet. Schon ganz am Anfang, schon speziell, der Jonathan ist ungehorsam gegenüber seinem Vater. Und das ist prinzipiell schon eine gewisse Challenge. Das ist schon in den meisten Fällen keine gute Idee. Einzig rein dort, wo der Vater natürlich nicht unbedingt das Reich Gottes im Vordergrund hat, dann ist es natürlich etwas, was etwas anderes ist. Oder der kommt zum Tragen. Da, hier. Apostelgeschichte 5, Vers 29, das heisst, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heisst, solange der Papa nicht etwas sagt, was dem Reich Gottes widerspricht, ist gut, wenn ihm los ist. Prinzipiell eine gute Idee. Außerdem, und da musst du schon wissen, was das Reich Gottes so sagt. Vor allem, wenn du noch jung bist, musst du noch wissen, was das Reich Gottes sagt in diesem Zusammenhang, bevor dein Papa nicht schloss. Einfach. Und das ist schon noch speziell. Der Jonathan lässt hier nicht auf den Vater, sondern will etwas anderes, weil genau merkt, irgendetwas stimmt nicht. Oder? Und was ich interessant finde, in dem Ganzen ist, wie er nachher das macht. Wie er dann schlussendlich hergeht und mit ihm redet. Und das ist für den David auch etwas Spezielles. Der David hat einflussreiche Freunde. Wirklich einflussreiche Freunde. Der Sohn vom König, die Tochter vom König. Sie waren ganz nah bei ihm. Und es ist gut, wenn man einflussreiche Freunde hat. Es ist echt nicht schlecht. Und da kommt mir immer das interessante Gleichnis im Neuen Testament in Sinn. Ein spezielles Gleichnis, und zwar das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, der gelobt wird und dann schlussendlich der Herr sagt, Jesus, der als Herr, sagt, hört, schafft nach Freunden mit dem ungerechten Mammon. Denn die in der Welt sind schleuer als dir Frommen. Und dazu komme ich dann auch noch ein. Ich werde das noch ein bisschen ausführen zum Thema schleuer sind als die Welt. Die Frommen sind manchmal nicht so schlau. Da kommen wir dann noch dazu. Warte noch. Schon gleich. Genau. Und nachher ist es aber so, dass der einflussreiche Freund zum Vater sagt und er nimmt ihn bei Wahrheit, weil der Saul hat trotz allem das Richtige machen im Grossen und Ganzen. Und dort war es dann möglich für den Jonathan, weil der Vater auch kennt, dass er sagt, ja, los mal, aber der hat doch das gut gemacht, du hast es doch richtig gemacht, du hast dich nicht versündigt gegen dich, warum willst du dich jetzt versündigen an ihn? Das ist keine gute Idee, hat er ihm direkt gesagt. Und der Vater hängt ein. Und dann passiert etwas ganz, ganz Spezielles, weil wieder 1. Samuel 19,7, und da ist wieder mir so einen letzten Halbsatz eingefahren, und ich dachte, das ist auch noch, das sagt hier extrem viel aus über das Herz und Qualität von David. Und David diente ihm wie früher. Das ist eigentlich noch so speziell. Wenn dir die Chef einen Speer nachrührt und die will umbringen und mit allen seinen Untergebenen und seinem Sohn davor redet, dass er die will umbringen und plötzlich ändert er seine Meinung, gehst du dann einfach wieder zurück und dienst dem Chef wie früher? Da bin ich dann nicht ganz sicher. Ob du das machst. Was heisst jetzt das? Du bist sicher nicht, gell? Ich weiss, was du meinst. Du wärst nicht die Einzige, glaub ich. Du musst eine andere Stelle suchen. Das sagt aber ganz viel aus über David. Alfra sagt es aus, er hat wirklich, Vödel gehabt. Das ist ganz wichtig. Der David war nicht nur ein Liedeli-Singer. Das ist manchmal ein Risiko, wenn man sich David vorstellt, der Lima mit der Harfe, der viele Lieder gesungen hat. Das stimmt. Er war der Worshipper, aber er war wirklich auch Mann mit Füdeln. Extrem ermutiger Mann. Und in diesem Mut ist er gegangen und hat einem Salt dient wie früher. Und was er so sagt über ihn ist, dass er wirklich Gott vertrauen hatte. Er hat wirklich Gott vertrauen gehabt. Und darum ist er zurück, sonst wäre er nicht gegangen. Und das ist wichtig. Der Halbsatz für mich sagt ganz, ganz viel aus, wieder einmal über den Charakter von David. Und das sind wieder Züge von einem Mann nach dem Herzen Gottes. Der Herr sucht keiner Waschlappen. Das ist mir ganz wichtig. He? Die kann er echt nicht brauchen. Weicheier und Feiglinge und Leute, die sich in der Kürze kneifen, das sind nicht Leute für das Reich Gottes. Das ist mir ganz wichtig. Egal, männlich oder weiblich. Das sind nicht die Leute für das Reich Gottes. Der Herr sucht mutige Menschen. Menschen, die wirklich Mut haben, und zwar richtig. Nicht dumm, übereifrig, aber wirklich mutig sein. Und das ist vielleicht noch wichtig, auch habe ich heute Morgen vergessen zu sagen, das ist ein bisschen schade. Das ist wirklich ein bisschen schade. Gerade für die Jungen. Sagen die Jungen, sie sollen das Teaching hören, ich glaube, wir nehmen das vom Abend auf. Nein, es ist wichtig. Wenn man sich für den Herrn entscheidet, ist es mutig und nicht feige. Das ist ein extrem mutiger Schritt. Und der findet es schwach, das ist absolut dagegen, das ist ein extrem starker Schritt. Aber richtig, Leute. Nicht nur halb, sondern richtig. Wirklich mutig. Und das ist das, was David war, und so ist er zurückgegangen. Und was ist er gemacht? Das gleiche wie vorher. Und wie hat er es gemacht? Noch erfolgreicher als vorher. Vers 8 heisst es nachher, und es hat sich wieder ein Kampf verhoben gegen Philister und er hat sie so weit geschlagen, dass sie noch geflohen sind vor ihm. Das hat es noch nie geheissen bis jetzt. David, seine Autorität hat mehr und mehr zugenommen. Seine Kraft ist stärker geworden. Sein Einfluss ist auch stärker geworden. Und so hat er nachher gekämpft und wieder gewonnen. Und nachher wiederholt sich eine Szene, die wir kennen. Böse Geist, Harfe spielen, Speer. Ausweichen. Genau das Gleiche. Es ist ja auch so, dass ja aufgrund von der Tatsache, dass der Saul nicht wirklich eine Veränderung durchgemacht hat, er so hat müssen kommen. Man kann sich auch darauf einstellen, auf gewisse Sachen. Weil diverse Menschen sagen, ich bin halt deine B und dann gibt es keine Veränderung und dann kommen sie immer wieder gleich daher. Und so war es beim Saul auch gewesen. Und gleich hat der David das mal gewusst, ups, jetzt muss ich gehen. Und das Mal ist er wirklich geflohen und ist gegangen. Was mir gesagt hat, gegangen ist, auf das kommen wir noch. Und er ist geflohen. Er ist weggegangen und gewusst, jetzt ist nicht mehr gut. Jetzt kann ich nicht wieder gleich machen. Und jetzt kommen wir zu einer extrem spannenden Situation. Die ist mir schon vor ein paar Monaten, als ich den David gelesen habe. Ich bin im Lesen von der Bibel und dann bin ich irgendwann schon durch den David durchgegangen, durch Samuel da. Und die ist mir wirklich eingefahren. Und zwar die Situation hier von der Michal. Und was macht Michal? Sie nimmt eigentlich Michal bescheisst. Und zwar richtig. Sie nimmt den Hausgott, legt ihn ins Bett, ein paar Geissenhaare auf den Kopf, das Kleid drüber und tut den gleichen, wenn der David da wäre und sagt ihm, Gang, du bist echt in Gefahr. Und der David lässt ihn, das ist weise. Der David hat mehr als eine Frau gelöst. Und fast jedes Mal, wenn er gelöst hat, die Frau ist es gut gekommen. Das ist interessant, ja, spannend. Gewusst, wenn hören, wenn nicht. Kommt dann später eine ganz interessante Geschichte, die wir noch ausführlich anschauen. Und er ist gegangen. Und Michal, schau den Vater an. Er ist krank. Nein, er ist nicht krank, er ist gar nicht mehr rum. Und? Dann in dem Kommentar, wo du dazu siehst, ich lese immer Kommentare, das ist auch interessant. Ja, wie sieht jetzt das jetzt aus, aber mit dem Lügen? Und jetzt kommt etwas, was ich ganz interessant finde, die ich wirklich ein bisschen herausfordern will. Ganz speziell die, die einen speziellen Gerechtigkeitssinn haben. Leute, die eine kleine Lehrerbegabung haben. Und Leute, die das Gefühl haben, sie wissen, was richtig und was falsch ist. Und vielleicht findest du dich dort drin wieder. Irgendwo findest du dich aber schon wieder. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, die Welt ist grau. Wir hätten sie gerne schwarz-weiß, aber sie ist es nicht. Die Welt ist grau. Und zwar von hellgrau bis dunkelgrau. Und ab und zu ist der weiße Punkt und ab und zu ein schwarzer Punkt. Aber der grösste Teil ist grau. Und dazu gibt es ein paar interessante Abschnitte, die ich mit euch anschauen möchte, zum Thema Lügen in der Bibel. Als erstes möchte ich vorlesen, was steht 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wie deinen Nächsten. Punkt. Du sollst nicht lügen. Epheser 4, Vers 25 steht Folgendes. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Also, nicht lügen da. Ja, jetzt gibt es noch ein paar andere Geschichten. Ein paar andere Geschichten, um ein bisschen zu denken. 2. Mose 1, Vers 9, was haben wir gesagt? 15 ist gut. 15 oder 16 ist gut. Und der König von Ägypten sprach den hebräischen Nebamen von den Schiffen. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist aber eine Tochter, so lasst ihn leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen Frauen, sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebammen zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Sorry, excuse. Solcher Schwachsinn. Das stimmt jetzt einfach hinten und vorne nicht. Das ist ein flat-out lie. Einfach tätschusen angelogen. Jetzt müsst ihr den nächsten Satz lesen. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Da könnte ja sein, dass dein Weltbild ins Wanken kommt. He? Zum Thema, man soll nicht lügen. Das ist richtig, man soll nicht lügen. Und gleich manchmal ist Lügen das Richtige. Das ist nicht die einzige Situation. Ich habe ein paar mehr. Jeremia 38, Vers 24 bis 27. Und Zedekia, König, sprach zu Jeremia, sieh zu, dass niemand diese Worte erfahre, so wirst du nicht sterben. Wenn aber die Oberen erfahren sollten, dass ich mit dir geredet habe und zu dir kommen und sprechen, sag uns an, was hast du mit dem König geredet? Verbirge es uns nicht, so wollen wir dich nicht töten. Was hat der König mit dir geredet? So sprich zu ihnen, ich habe dem König die Bitte vorgetragen, dass er mich nicht wieder in Jonathans Haus führen lasse, ich müsste sonst dort sterben. Da kamen alle Oberen zu Jeremia und fragten ihn, dann antwortete ihn, wie ihn der König befohlen hatte, da ließen sie von ihm ab, weil sie nichts erfahren konnten. Der König sagt seinem Prophet, lüge an. Speziell, hä? Zurück zu einer Geschichte von einem interessanten Mann. 1. Samuel 16, Vers 2. Samuel sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird zerfahren, mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Das war überhaupt nicht der Grund, warum es gegangen ist. Das war nur eine Ausrede, nur ein Vorwand. Das ist jetzt wichtig. Manchmal ist es wirklich wichtig, dass man jemandem nicht alles sagt. Manchmal ist es wichtig, dass man jemandem nicht alles sagt. Es gibt so Situationen. Weitere Situation, ein paar Verse nach dem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, 1. Samuel 20, Vers 6. David zum Jonathan. Wird dein Vater nach mir fragen, so spricht David, bat mich, dass er nach Bethlehem, seiner Stadt, teilen dürfe, denn dort ist das jährliche Opferfest für das ganze Geschlecht. So ein Seich. Er ist hinter einem Fels gekommen und gewartet, was der Jonathan macht. Er ist nie auf Bethlehem. Er hat Jonathan gesagt, lüg deinen Vater an. Und jedes Mal war es das Richtige gewesen. Ich will das wiederholen, das ist mir so wichtig. Leute, es geht darum, dass wir wissen, was Sache ist. Und manchmal geht es darum, das Geringere von zwei Übel zu wählen. Und manchmal ist das Lügen das Geringere von zwei Übel. Und zwar hier jedes Mal. Aber ganz wichtig, grundsätzlich geht es hier jedes Mal nicht um dich. Ausser du wärst berufen zum König. Dann wärst du ausgenommen. Wenn du das nicht bist, tut mir leid. Es geht nicht um dich. Es geht hier jedes Mal darum, dass das Reich Gottes nicht unnötig in Gefahr kommt. Und das ist jetzt etwas, was mir so wichtig ist, zu betonen, es ist wichtig, dass wir wirklich schlau sind. Es ist wichtig, dass wir schlau sind. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, das hat zu seinen Jüngern gesagt. Und ich sage jetzt etwas, da bin ich überzeugt davon, die meisten Christen sind ein bisschen dumm. Das ist gemein, ich weiss es. Aber der Punkt ist der, warum nimmt der Herr das Bild der Schafe für seine Herde? Es muss schon seine Gründe haben. Die dummen Schafe. Die dummen Schafe. Nein, das ist mir wichtig. Das ist mir etwas ganz Wichtiges. Die meisten Frommen stehen ein bisschen in Gefahr, dass sie blauäugig, trampelig wie Schlaf einfach irgendetwas im Hintern nachschicken. Und nicht wirklich überlegen. Das ist nicht das Ziel. Und es ist so, ich bin ein kompliziert denkender Mensch. Das wüsste ich gar nicht. Wir überlegen mir wahnsinnig viel. Der größte Teil der Welt hat gar nicht mitbekommen. Aber das ist so. Ich überlege wahnsinnig viel. Und was ich mir überlege, einfach nur so als kleines Beispiel, dass ihr merkt, wie kompliziert das man denken kann, ist, ich überlege manchmal, was mache ich genau, wenn ich in die Situation komme, dass ich sagen wer alles bei mir in die Church geht. Und ich genau weiss, die will das ausnutzen für irgendetwas Böses. So Zeug überlege ich mir. Und dann fängt es an, und dann bin ich irgendwo im Garten, mache, wenn es kommt, und dann überlege ich eine halbe Stunde lang, was ich alles machen könnte. Bis ich wirklich eine gute Antwort habe. Machst du das auch? Überlegst du das auch? Ich habe mir wahnsinnig viel überlegt, wo es um Schutzkonkurrenz gegangen ist vom Weihnachtsweg. Meine Frau ist fast wahnsinnig geworden, nicht mehr. Ich habe mir wahnsinnig viel überlegt. Aber es hat funktioniert. Es hat absolut verhangen. Leute, es ist wichtig, dass wir denken. Es ist extrem wichtig, dass wir denken und überlegen, was wirklich wichtig und richtig ist. Und wenn ihr es noch nicht könnt, lernen zu denken. Lernen zu denken unter der Führung vom Geist Gottes. Ist extrem wichtig. Ist extrem wichtig. Weil ich werde auf keinen Fall irgendeinen von meinen Brüdern oder Schwestern auf eine dumme Art und Weise verraten. Vielleicht haben wir Glück, dass es nie passiert. Ich hoffe es, aber ausgeschlossen ist es nicht. Wichtig. Und somit ist das Lügen nur dann angebracht, wenn das Reich Gottes gefährdet wird. Ganz wichtig. Wenn es um dein Wohl geht, muss ich leider enttäuschen, darfst du nicht brauchen. In 99,99999995% der Fälle ist die Wahrheit das Richtige. Gell? Die Wahrheit ist entscheidend. Ganz wichtig. Die Wahrheit wird uns frei machen, nicht die Logik. Und es ist interessant, wenn man sich das von Michael anschaut. Die eine Logik, was bringt sie mit sich? Eine zweite Logik! Lüge ist die eine Wurzel allen Übels. Das ist genau das Problem. Wenn du mal anfängst mit diesem dummen Lügen, kommst du echt in die Teufelsküche. Darum ist Lüge in den meisten Fällen echt keine gute Lösung, aber es gibt Ausnahmen. Und darum ist es für mich einfach wirklich wichtig, dass wir echt überlegen. Dass wir echt unser Hirn einschalten. Und nicht einfach blauäugig drauf loslaufen und denken, das kommt schon gut. Das kommt nicht gut. Glaubt mir es. Hirn einschalten, den Geist Gottes vorlassen und ihn leiten. Ganz, ganz wichtig. Wir wissen schliessen nicht alle. Das ist interessant. Ich komme jetzt wieder Bibelstellen. Eine meiner Lieblingsbibelstellen überhaupt. Epheser 4, Vers 13. Damit wir hingelangen zum vollendeten Mann, zur vollen Masse voller Christi. Damit wir nicht umhergetrieben werden von einem jeglichen Wind der Lehre, mit dem sie uns versuchen, arglistig zu verführen. Das geht nur. Das geht nur dann, wenn du wirklich denkst. Das geht nur, wenn du wirklich denkst, sonst hast du keine Chance. Eine Lauer ist voll drin. Nicht alles in der Frage, sage ich nicht. Aber denken. mega wichtig denken. Eine der coolsten Bibelstellen für mich, das Ziel für jeden von uns, Erkenntnis zu vollenden Menschen, vollen Maß der Fülle Christi. Das ist Frieden. Das ist Frieden, das ist das Ziel. Aber es heisst nicht unmündig. Ihr wisst ganz genau, was unmündig heisst. Nicht können selbstständig denken. Oder? Und du kannst dich nur von einem Wind von irgendeiner Lehre hin und her treiben, wenn du nicht weisst, was Sache ist. Das ist so wichtig, durch mich so etwas Wichtiges. Und der David hat es gewusst und ist im richtigen Ort hergegangen, im Ganzen innen. Und eben, lustigerweise, zum Teil mit Lügen. Aber nur, wenn es ums Reich Gottes gegangen ist. Nur, wenn es ums Reich Gottes gegangen ist. Und so kommt er weg und kommt zum Samuel, am absolut richtigen Ort her. Er flüchtet zum Herr und seinem Prophet. Das ist absolut das Beste, was du kannst machen. Wenn du Ärger bekommst, zu mir hat es so gut gesagt, gibt nur einen guten Ort, zum Herr und seinem Prophet. Alles andere ist der falsche Ort. Alles andere ist der falsche Ort, wirklich, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt für mich eine ganz spannende Situation wieder rein. Und zwar die, wo wir sehen, was der Herr für mich hat. Und die sind dann ganz anders. Am Herr seine Mittel haben andere Dimensionen als unsere Mittel. Was er macht, er lässt alle im Geist Gottes auflaufen. Alle zusammen. Da können wir schlecht. Da können wir ganz schlecht. Aber der Herr hat es können. Soweit er schützt der David so, dass er alle mit dem Geist Gottes konfrontiert. Das ist, wie der Herr ist. Er schützt jemanden vor jemandem Bösem, um einem Bösen eine Chance zu geben, die richtige Richtung zu wählen. Ganz ein interessantes Muster. Ganz interessantes Muster vom Herrn. Tut euch das merken auch. Wenn der Herr jemanden schützt, schützt er so, dass der andere auf den richtigen Weg kommt. Wenn er sich entscheiden will. Ich bin gespannt, was mit all diesen Knechten vom Saul passiert auf Rücken geraten. Ich bin ziemlich sicher, sie sind nicht alle einfach so zurück und denken, jetzt gehe ich wieder zum Saul. Weil da ist etwas passiert. Wo ich zu dem David bin, zu dem Samuel, da ist etwas passiert. Also ganz so schlecht kann der Saul, David nicht unterwegs sein. Sohn und Tochter haben es gemerkt. Vielleicht haben es ein paar von den Knechten auch gemerkt. Wer es nicht gemerkt hat, ist ein Saul. Und der Saul hat es nicht gecheckt. Der Saul hat es nicht gecheckt. Wirklich nicht. Aber er hat so eine Chance gehabt. So wichtig. So eine Möglichkeit gehabt. Und mir hat schon gesagt, ich werde das wirklich noch einmal betonen, der Psalm 59, den ich noch einmal mit euch lesen möchte, drückt aus, wie es dem David gegangen ist in dieser Situation. Dann mit euch lesen und schauen, was dort dazu steht. Dort steht Folgendes. Ein güldenes Kleinod, Davids vorzusingen nach der Weise, vertilge nicht, als Saul hinsandte und sein Haus bewachen ließ, ihn zu töten. Ein güldenes Kleinod. In was für einer fürchterlichen Situation. Etwas Wertvolles. Etwas wirklich Wertvolles hat David hier geschrieben. Echt wertvoll in der Situation, wo der Saul ihm nachgestellt hat, um ihn umzubringen. Das zeigt aber genau das. Der David ist zum Herr gegangen. Er ist Samuel, ist zum Herr gewesen und hat nachher den Psalm geschrieben. Er schreibt Folgendes. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor meinen Widersachern. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen. Sehen Sie, der Herr, sie lauern mir auf. Starke rotten sich wider mich zusammen, ohne meine Schuld und Missetat. Ich habe nichts verschuldet. Sie aber laufen herzu und machen sich bereit. Erwache, komm herbei und sieh da rein. Du, Herr Gott Zebaoth, Gott Israels, wache auf und suche heim alle Völker. Sei keinem von ihnen gnädig, die so verwegene Übeltäter sind. Des Abends kommen sie wieder und höllen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Siehe, sie geifen mit ihrem Maul, Schwerter sind auf ihren Lippen. Wer sollte es hören? Aber du, Herr, wirst dir lachen und aller Völker spotten. Meine Stärke, zu dir will ich mich halten, denn Gott ist mein Schutz. Gott zeigt mir reichlich seine Güte, Gott lässt mich herabsehen auf meine Feinde. Bringe sie nicht um, dass es mein Volk nicht vergesse. Zerstreue sie aber mit deiner Macht, Herr, unser Schild, und stoß sie hinunter. Das Wort der Lippen ist nichts als Sünde, darum sollen sie sich fangen in ihrer Hoffart mit all ihren Flüchen und Lügen. Vertilge sie ohne alle Gnade, vertilge sie, dass sie nicht mehr sind. Lass sie innen werden, dass Gott Herrscher ist in Jakob, bis an die Enden der Erde. Des Abends kommen sie wieder und höllen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Sie laufen hin und her nach Speise und murren, wenn sie nicht satt werden. Ich aber will von deiner Macht singen, des Morgens rühmen deine Güte, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not, meine Stärke, dir will ich Lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Da geht Post ab in diesem Psalm. Und das ist schon so etwas, was der David auszeichnet. Der David war ein Mann, der zutiefst aufrichtig war vor dem Herrn. Und zwar richtig ehrlich. Weiß nicht, ob du das kannst. Weiß nicht, ob du das kannst, aber wichtig. Das sollte man können. Ganz wichtig. Wenn etwas Schräges passiert, wirklich etwas Mühsames, dann solltest du zum Herr können gehen, nicht so. Herr, es war alles schwierig, ein bisschen mühsam, gell? Und versuchen, so pseudomässig halbwegs anständig zu sein vor dem Herrn. Das ist eine Heuchlerei. Das kannst du gerade vergessen. Der David ist gegangen und gesagt, mach sie nieder! Bring sie um! Es soll keiner mehr sein von denen! Mach sie futsch! In voller Überzeugung. Ja, aber hallo. Nein, das ist richtig so. Ein Herr muss sagen, wie es dir geht. So, und nachher nicht das Schwert führen nimmst und alle umbringst, ist in Ordnung. Dann hast du ein Problem. Aber dem Herr sagst, wie bist du, das geht. Und wie mühsam das ist. Das ist völlig in Ordnung. Weil wenn du ehrlich sein vor dem Herrn, dann kannst du es auch abladen. Wenn du sagst, ja, Herr, und innen macht es, und wirkt und macht du so, ja, Herr, das ist nichts wert, das nützt nichts. Wir müssen können ehrlich sein vor dem Herrn. Ehrlich sein vor dem Herrn. Und das Interessante ist nachher, wie er das sagt, im einen Vers. Das ist ganz spannend. Vers 14. Lass sie, vertilge sie ohne Gnade, vertilge sie, dass sie nicht mehr sind. Lass sie, wer das Gott Herrscher ist in Jakob, bis an die Ende reden. Und warum wollte er, dass er so umbringt? Wie das Gleiche ist interessant, dass die Welt in Nähe des Gott der Herr ist. Wieder das. Wenn wir letztes Mal ausfüllen kann. Dass die Welt sieht, dass es dich gibt, Herr. Und dass man dir nicht einfach spotten kann. Und nicht einfach deinen Leuten hinten nachgehen kann und sie einfach niedermachen kann. Wieder ein Blick für das, was der Herr tun kann. Und er schreibt das, aber schreibt im Ganzen hin, schreibt er ganz interessant, oder? Gott zeigt mir reichlich seine Güte. Gott lässt mich herabsehen auf meine Feinde. Er hat nicht Angst und Panik. Er weiß ganz genau, der Herr ist für ihn. Aber es stresst ihn wirklich, wie sie mit ihm umgehen. Und das sagt er ihm. Er sagt, hallo, was ist eigentlich los? Und so schüttet er sein ganzes Herz vor dem Herrn aus und bittet ihn nachher, dass er wirklich etwas unternimmt. Und das ist ein anderer Wesenszug in diesem Abschnitt, den wir hier sehen, der einfach der David auszeichnet. Ein Abschnitt, wo wir sehen, was der David für ein Herz hat, mit welcher Haltung er gegangen ist, wie er wirklich zum Herr ist, absolut zum richtigen Ort. Und wie interessanter ist, auf dem Weg dorthin, manchmal das geringere Übel die richtige Wahl ist. Und nicht einfach das Beste, sondern das geringere Übel. Das ist wirklich eine interessante Situation. Schauen wir, dass wir wirklich aus dem Abschnitt wirklich etwas rausnehmen und flüchten wir zum Herrn, wenn wir Stress haben. Und wenn ihr merkt, irgendetwas von all diesen Punkten, was Miri gesagt hat, ist das, was ihr herflüchtet, anstatt zum Herrn. Wenn ihr zu etwas anderem flüchtet, als zum Herrn, zum Selbstmitleid, zum Minderwert, zum Opfer. Übrigens, Opfer ist genau gleich unangenehm wie Rebell. müsst gar nicht meinen, dass sie angenehmer ist. Es ist aber mega mühsam für dich um sich herum. Wenn du immer so Opfer bist, ist Katastrophen mühsam, Hennen anstrengend. Nicht nur die Rebellen sind mühsam, die Opfer sind genau gleich mühsam. Du musst nur nicht denken, es ist eine einfache Variante, wenn du dann ein bisschen herausgefordert bist. Das ist auch mühsam. Echt anstrengend. Wenn irgendetwas von dem in den Sinn kommt, dass du dorthin flüchtet, dann wird mich wirklich ermutigen, geht zum Tisch vom Herrn, nehmt Brot und Wein und steht da vorne und bleibt da vorne stehen und geht zum Herrn und nehmt von ihm das, was er eigentlich geben will. Weil all die Sachen, Rebellion, Stolz, Minderwertigkeit, Macht, Opfer, das ist nie eine gute Lösung. Das ist immer nur Seich. Aber dem Herr seine Lösung ist die richtige. Der Tisch vom Herrn ist die optimale Situation, um das wirklich auszutauschen. Tauschen wir aus. Mein Herr, seine Bank hat einen super guten Wechselkurs. Alles Scheiße für sein Gute. Ist nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Der Wechselkurs kann nur er bieten. Nützt ihn aus.